Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier unter Ihnen sein kann an diesem Abend. Und Sie haben vielleicht den Vers 6 noch im Kopf, den wir gesungen haben. Dort schaut Karl Heinrich von Bogatzky, ein sehr begnadeter Pädagoge, aber er sagte etwas sehr Wichtiges heilsgeschichtlich hier, dass nämlich nachdem die Heiden zu Füll eingegangen sein werden, dass dann auch Israel aufgeweckt wird. Und die Frage ist, wann genau geschieht das? Wann ist das? 1750 hat er das Lied geschrieben. Jetzt haben wir schon 270 Jahre fast danach. Und er hat es schon gehofft und darauf gewartet. Man muss sagen, dass Juden in größerer Anzahl den Messias angenommen haben, geschieht erst seit dem 19. Jahrhundert, 1800 rum, auch im Zusammenhang mit der Rückkehr und im Zusammenhang des Zionismus mit der Rückkehr ins Land. So waren viele Juden in Europa offen, auch assimiliert und standen in der Gefahr, ihr Judentum zu verlieren, waren säkular und haben aber dadurch auch den Messias kennengelernt. Und heute geschieht das wieder, dass doch eine beträchtliche Anzahl von Juden auch im Lande selber ihren Messias kennenlernen. Also, dass Gott die Decke wegzieht. Man hat so ein kleines Spiegelbild vielleicht, so wie es am Anfang der Apostelgeschichte war, so wird es auch am Ende sein. Am Anfang war die Gemeinde, bestand die Gemeinde Jesu nur aus Juden, ein paar Judengenossen dabei. Heute besteht die Gemeinde mehrheitlich aus Nicht-Juden, aber Juden kommen mehr und mehr dazu. Wer den EDI kennt und begleitet, weiß das. Wir berichten davon, dass da was geschieht. Und vielleicht sind wir schon näher, natürlich sind wir näher, auf jeden Fall näher dran als Bogatzky, das ist sicher. An diesem Zeitpunkt, wann Jesus auch wiederkommen wird und die Geschichte sowieso vollenden wird. Ich danke für dieses Lied, das passt. Ja, heute Abend haben wir uns vorgenommen, mal darüber nachzudenken, Israel und seine Nachbarn zwischen Verheißung und Verpflichtung. Andy Ball berichtet, der Manager des Bibelladens in Tel Aviv, als ich zusammen mit unseren Nachbarn unter der Treppe in unserem Haus sah, der sicherste Platz, wenn man keinen Schutzraum hat, hörten wir einen lauten Knall. Eine Rakete aus Gaza wurde nicht weit von unserem Bibelladen in Tel Aviv in der Luft abgefangen. Das Gebäude bebte. Einer der Nachbarn sagte: "Keine Angst, liebe Nachbarn, wir haben hier einen Mann Gottes unter uns, Andy Ball. Und solange er hier ist, werden wir doch bewahrt. Wir sind doch Gottes Volk, stimmt doch, oder?" Und Andy Ball sagte: "Ja, wir sind Gottes Volk, das stimmt. Aber wenn wir Gottes Volk sind, warum passiert das denn alles hier überhaupt?" Alle schwiegen. Und ein Mann begann dann mit leiser Stimme: "Weil wir uns von Gott entfernt haben. Wenn wir zu ihm zurückkehren, werden wir wieder sicher sein." Der letzte Krieg, Gaza-Krieg im Sommer letzten Jahres, hieß Schützender Fels. Wenn man das übersetzt, die Operation, hat aber viele Menschen in Israel erschüttert. Es war ein sehr langer Konflikt und hat auch viele Opfer, junge Soldaten, getötet. Und dieser Krieg hat viel Unsicherheit ins Volk gebracht und auch eine Fortschreitung der Identitätskrise, die auch Israelis, auch jüdische Menschen in diesem Staat Israel haben. Wenn Gott uns erwählt hat als sein Volk, wenn er sogar der schützende Fels ist, wieso passiert das alles? Warum lässt er uns nicht einfach in Frieden in diesem Land leben? Ich möchte in meinem biblischen Vortrag ein paar Fragen klären, nämlich: Wie können wir das Phänomen Staat Israel fassen heute, der moderne Staat? Es leben dort mehrheitlich jüdische Menschen. Sind sie das Volk Gottes, auch wenn sie gar nicht an Gott glauben? Ich möchte mal ein paar Fragen klären, die vielleicht uns klar sind, aber nicht die, die Israel nicht so lieben wie sie. welche politische und geistliche Verantwortung hat Israel als moderner Staat im Hinblick auf seine nichtjüdischen Nachbarn? Sie haben vielleicht mitbekommen in den Nachrichten, ganz aktuell, die Regierung hat verfügt, dass jetzt Palästinenser aus den Palästinensergebieten und die Siedler mit verschiedenen Bussen fahren sollen. Also eine Bustrennung für Palästinenser und für Israelis. Es hat einen Riesenaufruhr gegeben, sodass der Staatspräsident gesagt hat, das geht nicht und die Regierung muss das wieder zurücknehmen. Also versuche ganz schwierig, diese ganze Situation dort zu regeln. Andy Ball sagt, die neue Regierung bleibt auch nur 2 Jahre dran, länger nicht. Wir hoffen nicht. Wir hoffen, dass es irgendwie stabiler wird dort. Ich möchte ein paar Fragen klären, damit unsere Liebe zu Israel vielleicht wir selber ein bisschen besser auch erklären können, denen, die kritische Fragen haben. Israel, Staat und Volk Gottes. Ich möchte nicht über Israel reden als Bezeichnung für alle jüdischen Menschen, die weltweit leben, sondern natürlich, es geht um den Staat, um den modernen Staat Israel inmitten der gegenwärtigen Arabellion im Nahen Osten. Zum anderen beschreibt der Begriff Israel und seine Nachbarn, Israel bedeutet, ja, es hat auch eine geistliche Dimension, trotz allem, nämlich von den 8,2 Millionen Menschen im Staat Israel leben heute 6,1 Millionen Juden dort. Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte aller Juden weltweit. Also die Mehrheit aller jüdischen Menschen lebt nach wie vor nicht im Staat Israel, sondern weltweit in der Diaspora. Weil die Diaspora auch noch anhält. Die hat Gott noch nicht beendet. Und diese Menschen in Israel, die zum Volk Israel gehören, die gehören zum Stamm Jakobs. Sie sind Gottes Volk. Keine andere Nation hat diesen Begriff, diese Verhältnisbestimmung bekommen, mein Volk zu sein für Gott, sondern nur die Nachkommen Jakobs. Die Nachkommen Abrahams. Für säkulares, weltliches, politisches Denken ist das kaum nachvollziehbar. Der moderne Mensch denkt an Gleichheit. Alle sind gleich, haben die gleichen Rechte. Wie kann Gott so etwas tun? Interessant ist auch, dass 70% aller Juden weltweit gesehen, aber auch in Israel selber säkular sind, weltlich. Sie kennen kaum ihre eigene Bibel, das Alte Testament. Sie kennen Gott nicht, ein wenig. Durch die Schule hier und da ist man in Berührung gekommen mit der Bibel, mit biblischen Themen, aber es hat für das Leben gar keine Bedeutung. Sie leben ohne die Bindung an die Tora, aber sie leben mit einer Bindung an Traditionen, die biblisch sind. So wie hier, das sieht man, fast 70% aller Juden wiederum in Israel feiern bestimmte biblische Feste, den Yom Kippur zum Beispiel oder auch das Laubhüttenfest. Wir sehen hier eine Laubhütte auf dem Zionsberg. Also es ist interessant, es zeigt eine Zwiespältigkeit. Einerseits nichts mit Gott zu tun zu haben, auf der anderen Seite sehr stark biblische Tradition lebend. Das ist eine Zwiespältigkeit, eine Zerrissenheit. Aber es zeigt auch für mich, dass Jude sein an sich ohne Gott nicht vorstellbar und nicht erklärbar ist. Es gibt keinen Juden, der Atheist ist. Von der Definition her, auch wenn sie das mir immer sagen, wenn ich ins Gespräch komme mit jungen Israelis, jüdischen Israelis, die sagen dann gleich, ich bin aber nicht religiös, ich bin Atheist. Dass ich ja nicht anfange, über Gott zu reden mit ihnen. Es gibt aber keinen Juden, der Atheist ist. Das Jude sein, den Staat Israel, kann man nicht erklären ohne Gott. Es geht gar nicht. Es geht von per Definition schon gar nicht. Und trotzdem ist es so, dass der Staat Israel heute so weltlich ist wie die Menschen, die dort sind, ihn prägen. Oder so geistlich ist wie die Menschen, ihn geistlich prägen. Es hieß in einem israelischen Mediendienst, hieß es zum Beispiel, wann wird Israel sich selbst als jüdischen Staat anerkennen? Diese Frage offenbart auch die innere und die interne Auseinandersetzung in Israel über die Frage, was ist jüdisch? Wie viel Jüdischkeit müssen wir haben und leben, auch in der Gesellschaft zeigen, um ein jüdischer Staat zu sein? Ganz schwierig. Es ist schwierig für Israel ohne Theokratie, ohne Gott, der wirklich regiert, wie im Alten Testament. Es ist schwer für Israel ohne den Messias, der mal regieren wird in Israel, Staat zu sein. Im Sinne Gottes. Ganz schwierig. In Israel gibt es viele Juden, Araber, muslimische Araber und christliche Araber. Dazu noch viele Gäste und Flüchtlinge aus anderen Nationen. Und sie alle leben zusammen in diesem säkularen, freiheitlich-demokratischen Staat, der von einer großen religiösen Toleranz bestimmt ist. Das muss man so sagen. Aber Israel, wie ich schon sagte, ist keine Theokratie. Da, wo Gott regiert, wo die Tora uneingeschränkt gilt. Israel ist kein Gottesstaat, wo Gott direkt mit dem König spricht und durch berufene Propheten den König und das Volk ermahnt, in Strafreden zurechtweist und zurückbringen will zum wahren Gottesdienst. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir vom Staat Israel da an der Stelle nicht zu viel erwarten. Und es ist aber trotzdem so, dass das jüdische Volk eine besondere heilsgeschichtliche Berufung hat. Also, es gilt, so wie das jüdische Volk, wo immer es auf dieser Erde lebt, eine bleibende heilsgeschichtliche Berufung hat, so hat auch zweifellos für mich gesehen, also auf jeden Fall die Existenz des Staates Israel, auch eine besondere geschichtliche Bedeutung. Für viele von Ihnen mag das gar keine Frage sein, die auch erlebt haben, wie Israel zustande kam, wie Israel durch die ersten Kriege ging, mit wunderbaren Siegen. Das wurde ganz anders wahrgenommen. Aber heute sehen das Leute oft anders. Natürlich auch durch falsche Medienberichterstattung. Es ist viel durcheinander gekommen. Und da sagen manche, Israel hat keine besondere Bedeutung. Ist ein Staat wie jeder andere. Das persönlich glaube ich nicht. Es hat eine besondere geschichtliche Bedeutung. In der Apostelgeschichte 17, wenn wir da in die Bibel schauen, da steht, Gott hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem einzigen Stammvater her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt und Gott hat für sie bestimmte Zeiten festgesetzt, des Bestehens und auch der Grenzen ihrer Wohnsitze. Das sagt Paulus auf dem Areopag, als er dort mit den Philosophen redet. Und er bezieht sich dort auf 5. Mose 32. Ist also keine paulinische Idee. Paulus steht fest auf dem Wort Gottes, auf seiner Tora. Und er wendet das hier an und legt diesen Vers aus 5. Mose 32, 8 aus. Wir wissen, dass Gott die Geschicke der Geschichte lenkt. Spätestens von diesem Vers her. Nochmal bestätigt im Neuen Testament durch den Juden, der an Jesus glaubt, Paulus. Er bestätigt es hier. Gott lenkt die Geschicke der Geschichte. Auch wenn wir politische Ereignisse nicht biblisch-prophetisch deuten können. Meistens nicht. Sie wissen, wenn wir heute politische Ereignisse biblisch-prophetisch deuten, dann geht das sehr oft schief. Wir haben das in Europa erlebt. Für viele war Napoleon ein Messias und für viele war Adolf ein Messias. Wir wissen das, wie schief das gehen kann, wenn wir Geschichte, Politik, geistlich, biblisch deuten wollen, müssen wir ganz vorsichtig sein, auch für die Zukunft. Aber die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land der Väter, seit 1881 ging das los, zurück ins Land der Väter, das hat neben einer geschichtlichen, besonderen Bedeutung auch eine theologische Bedeutung. Nämlich, es zeigt Gottes unbedingte Treue zu seinem auserwählten Volk Israel, der es immer wieder herausführt, irgendwohin oder hier zurück in ihr angestammtes Land. Daran wird Gottes Treue sichtbar. Und auch Jeremia 31 wird dadurch bestätigt. Nämlich, wie es hier heißt, ich gehe jetzt mal zum letzten Vers. Also Jeremia beschreibt hier, dass es die kosmische Ordnung gibt. Und diese kosmische Ordnung ist sowas Feststehendes, das kann niemand durcheinander bringen. Stimmt. Wir stellen sogar unsere Uhr danach. Und die Sekunden, genaue Uhren, die Atomuhren, die sind orientiert an dem Kosmos und dem Kreisen der Gestirne. Und solange das bleibt, sagt er im letzten Vers, so wenig ein Mensch die Weite des Himmels messen oder die Fundamente der Erde ergründen kann, so wenig kann ich das Volk Israel verstoßen, trotz allem, was es getan hat. Und im Vers davor steht, dass Israel für alle Zukunft mein Volk bleibt und Bestand haben wird. Für alle Zukunft wird das Volk Israel Bestand haben. Da ist Gott dahinter. Ja, Gott hatte sein Volk, die Nachkommen Jakobs, nach der Zerstörung des zweiten Tempels, 70 nach Christus, fast 2000 Jahre lang als heimatloses Volk innerhalb der unterschiedlichen Nationen erhalten. Ohne eigenen Staat. Gott benötigt keinen modernen Staat, um sein Volk zu erhalten. Aber er benutzt ihn. Aber er braucht es nicht. Das zeigt die Geschichte in Europa. Gott hat sein Volk in der Diaspora erhalten. Das ist eigentlich noch ein größeres Wunder, könnte man sagen, als wenn man einen Staat hat, wo man sich verteidigt. Aber seit 1917 und 1922 und 47, 48 haben politische Institutionen mit ihren Entscheidungen einen Rahmen geschaffen, wie in einer modernen Welt, in einem modernen Staat, dass Gott diesen Staat benutzt, um einen Teil seines 4000 Jahre alten Volkes zu erhalten. Das ist erstaunlich. Gott hat politische Institutionen bewegt, wie auch immer, dass dieser Rahmen geschaffen wurde. In einer modernen Welt ein moderner Staat. Und dort leben sie, ein Teil, fast die Hälfte aller jüdischen Menschen weltweit. Und der Staat Israel war und ist bis heute ein Rückzugsraum für Menschen, für jüdische Menschen, die verfolgt werden. Derzeit steigen die Mietspreise, die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser und Apartments in Israel ins Immense. Viele Israelis kaufen dort sich ein Apartment für den Fall, dass sie ausreisen von hier. Gerade aus Frankreich, jetzt auch vermehrt aus Skandinavien. Und diese Menschen legen alles auf den Tisch. Die können jeden Preis bezahlen. Das ist natürlich auch ein Problem für die Israelis dort vor Ort. Aber es ist erstaunlich. Sie kaufen etwas für die Zukunft, falls sie dorthin gehen können. Übrigens, ist das nicht schön? Das jüdische Volk ist das einzige Volk, das sagen kann, wenn es schlimm wird, dann gehen wir. Was machen wir? Wenn es hier schlimm wird, wo gehen wir dann hin? Nach Amerika? So war es mal in der Geschichte. Viele gingen nach Amerika. Von ihnen haben sicherlich auch welche Verwandte in Amerika, die ausgewandert sind, als hier Notzeiten waren in Deutschland. Aber heute, wo könnte man da noch hingehen? Jüdische Menschen in Frankreich oder in der Ukraine oder in Deutschland können sagen, dann gehen wir nach Israel. Und sie dürfen dort einreisen und sich niederlassen. Etwas Großartiges. Der Staat ist ein Schutzrahmen. Und dieser Schutzrahmen eröffnet eine weitere Perspektive. Und hören wir mal auf Paulus, was er sagt. Er hört ja nicht auf mit seiner Rede auf dem Areopag, sondern er sagt weiter, die Menschen, also dass Gott Staaten schafft, soll dahin führen, dass die Menschen Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl wahrnehmen und finden möchten. Ihn, der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist. In Israel, so wie auf diesem Bild auch, können jüdische Menschen von anderen jüdischen Menschen oder von arabischen Christen, die Jesus kennen, ungestört, auf Augenhöhe, in ihrer eigenen Sprache von ihrem Gott hören. Das ist, was Andy Ball macht in Tel Aviv, wenn er auf die Strandpromenade geht. Dann sagen die, ach, ihr seid Christen, ihr habt das Neue Testament da liegen. Und dann sagt Andy Ball und sein Team, sagen dann, wir sind Juden, wir kommen nicht aus dem Ausland, wir sind Juden. Ja, aber ihr habt das Neue Testament da liegen. Ja, das ist von Juden geschrieben. Ach so. Ja, also Juden können von Juden hören, dass das Neue Testament von Juden geschrieben ist, kein christliches, kein kirchliches, gefährliches Buch ist. Das ist doch wunderbar. Das geschieht in Israel. Und sie können nicht nur von ihm hören, sondern sie begegnen sogar dem Messias und wenden sich dem Messias zu. Ein Segen sein für die Nachbarn. Wer sind eigentlich Israels Nachbarn? Hier, das ist das Original, ein Bild des Originals der Unabhängigkeitserklärung Israels. Und es ist sehr interessant, mal hineinzuschauen in diese Unabhängigkeitserklärung, und zwar hier mal in die politischen Richtlinien. Ja, es wäre jetzt ein bisschen lang, wenn ich jetzt alles vorlese, aber wir hören doch mal zu. Haben Sie die schon mal gelesen überhaupt, die Unabhängigkeitserklärung? Wir lesen dann, ich lese das einfach mal hier flott vor, die politischen Richtlinien. Der Staat Israel, also 48 geschrieben, der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohl aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird allen seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache und so weiter. Er wird alles schützen. Der Staat Israel wird vorbereitet, wird bereit sein, mit den Organen und Vertretern der Vereinten Nationen bei der Durchführung des Beschlusses vom 29. November 1947 zusammenzuwirken. Und jetzt ist interessant, und sich um die Herstellung der gesamtpalästinensischen Wirtschaftseinheit bemühen. Also auch die Hilfe für die Palästinenser, die dort gelebt haben. Wir wenden uns selbst inmitten mörderischer Angriffe, denen wir seit Monaten ausgesetzt sind, an die in Israel lebenden Araber mit dem Aufruf, den Frieden zu wahren und sich aufgrund voller bürgerlicher Gleichberechtigung und entsprechender Vertretung und so weiter sich beteiligen. Wir reichen allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden. Und dann heißt es, der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens zu leisten. Also Israel als ein Segen, nicht nur für die Nachbarn, sondern für den ganzen Nahen Osten. Und interessant ist, wir sehen das heute, im Jahr 2015 ist es wirklich Fakt. Israel liefert Gas nach Ägypten. Israel ist einer der größten Gaslieferanten der Welt geworden durch die großen Gasfelder im Mittelmeer, die man entdeckt hat. Israel wird Gas liefern auch in die palästinensische Autonomie. Israel wird Trinkwasser liefern in die Länder des Nahen Ostens. Die ganze politische Situation wird sich neu ordnen müssen, weil Israel letztlich die Fähigkeit hat, die anderen mitzuversorgen. Vielleicht beziehen wir auch noch mal Gas von dort. Wer weiß. Ja, also, das wird jetzt zu weit führen, aber es ist interessant, dass es gibt einen jüdischen Witz, und da wird gesagt, Moses stand dann am Jordan, der ist einfach in die falsche Richtung gegangen. der hätte nach rechts gehen müssen, nicht nach links zum Mittelmeer. Da gibt es ja gar nichts. Rechts gibt es den Iran, Irak, richtig Öl und alles. Und jetzt findet man Riesenöl- und Gasvorkommen, auch Öl in Schiefer gebunden, das Fracking-Öl, zum Beispiel in der Ebene zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Aber besonders das Gas wird jetzt schon geliefert. Das wird gefördert, hoch bewacht, die Gasanlagen auf dem Mittelmeer durch Flugzeuge ständig vor Angriffen. Also ist ganz spannend. Israel bemüht sich auch. Israel sagt nicht, nee, das sind Araber, die Ägypter, die kriegen kein Gas von uns. Machen wir nicht. Das machen die ja gar nicht. Sondern sie versorgen sich und kümmern sich auch um die Nachbarn. Das ist großartig. So, Israels Nachbarn ist ja eigentlich klar. Ich habe schon davon gesprochen, wer sie sind. Es sind zunächst die nicht-jüdischen Bürger im eigenen Land. Das sind die Nachbarn. Und wenn man einen weiteren Kreis zieht, der Nachbarn, dann sind es die Nachbarn im geteilten Land. Dieser Konflikt, der seit 67 Jahren besteht, mit den Arabern, mit den Menschen der verschiedenen arabischer Stämme, die nennen sich Palästinenser auch hier und da, also mit ihnen seit 67 Jahren ein großer Konflikt. Und es ging nicht mehr anders, als dass man auch diese Mauer gebaut hat und den Grenzzaun zu diesen Palästinensern Gebieten, um eben sicher zu sein vor Angriffen. Die sind aber auch Nachbarn. Und ein dritter Kreis wären dann die Staaten um Israel herum. Kennen Sie einen anderen Staat, der so komplexe Aufgaben gestellt bekommen hat wie Israel? Der umgehen muss mit interner und externer Nachbarschaft und Feindschaft, ist enorm. Mir ist kein anderer Staat bekannt, der so eine schwere Aufgabe zu lösen hat wie Israel. Die Frage bleibt wirklich, wie konnte man Israel nur dort hineinpflanzen, 1947? Diese Frage bleibt, weil die arabischen Konflikte gab es damals schon. Die Arabellion, die wir heute erleben, war damals auch schon 47. Da gab es auch Nationalismus, Kriege unter den Arabern, Vorherrschaft verschiedener arabischer Stämme. Heute sind Sunniten, heute sind es religiöse Gruppierungen innerhalb des Islam. Israel kommt immer dazwischen, praktisch zwischen diesen Fronten. Diese Arabellion gab es damals auch schon. Wieso hat Gott das Volk dahin gepflanzt? Wir werden es vielleicht noch sehen, warum. Es ist erstaunlich. Ich glaube, das jüdische Volk sagt von sich selber, dass sie zäh sind, dass sie durchhalten, dass sie kämpfen, dass es der Überlebenswille da ist. Vielleicht sind sie nur fähig, in so einem Umfeld überhaupt zu überleben. Wie kann es kommen, dass der Nachbar der Nächste wird? Die Frage ist, sind überhaupt diese Nachbarn die Nächsten, denen das Gebot der Liebe gilt? Wenn wir in den Kontext hineinschauen vom Mosaischen Bund, da gibt es nur ein Wort für den Nächsten und den Nachbarn. Und dieser Nachbar, der teilt den gleichen Bund wie ich. Also in der Bibel bedeutet der Nächste der, der auch unter dem Mosaischen Bund steht. Auch der, der den gleichen Gott verehrt wie ich, der auch in den Tempel geht, mit dem ich gleiche Maßstäbe und gleiche Gebote teile. Das ist der Nächste. Der Nächste ist nicht der Fremde zunächst in der Bibel, überhaupt nicht. Und da heißt es dann in 3. Mose 19, eben im letzten Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Lebensanweisung ist die Grundlage für ein nach innen gerichtetes, harmonisches Miteinander, das auf einer echten Motivation der Liebe beruht. Es ist aber auch Grundlage für ein nach außen gerichtetes, vorbildhaftes Zeugnis des Volkes Gottes für andere Nationen. Es ist interessant, der Messias Israels, die lebendige Tora, Jesus von Nazareth, er lehrte genau in der Linie der Tora. Und er sagte in Matthäus, er spricht von dem wichtigsten Gebot. Er sagte, ein Lehrer fragt, was ist das größte und wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, aber Er sagt, Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe hier mal eine Übersetzung der guten Nachricht genommen, die manches ein bisschen deutlicher noch macht. Es ist interessant. Jesus spricht von zwei größten Geboten, aber von einem wichtigsten nur. Das wichtigste Gebot von den beiden größten ist die Liebe zu Gott. Das zweitgrößte ist die Liebe zu Mitmenschen. Und so sehen wir, dass Jesus auch das lehrt. Aber es ist interessant, dass Jesus nichts Neues lehrt. Wie sollte er auch was Neues lehren? Er hat, und es zeigt auch, wie Altes und Neues Testament eigentlich zusammengehören, mehr und mehr sieht man das, wenn man das mal so überlegt. Jesus, der seinem Volk nur das sagt, was sie eigentlich auch schon lesen können in ihrer Tora, aber es deutlicher macht hier und da, praktischer macht. Jesus verbindet das Gebot der Nächstenliebe aufs Engste mit dem Gebot, Gott zu lieben und zu ehren. Er zieht diese beiden Gebote zusammen, die an verschiedenen Stellen im Alten Testament stehen. Fremde. Wer sind denn eigentlich Fremde? Also die Nächsten sind die, die mit mir den gleichen Glauben teilen. Und das ist sehr wichtig. Das ist die Basis dafür, dass es überhaupt Regeln geben kann. Sondern, dass ich ein Mindestmaß an Respekt bekomme, kann nur dann sein, wenn der andere auch mit mir den gleichen Wertekodex teilt, die gleiche Wertvorstellung im Prinzip. Fremde, wer sind denn die dann? Fremde waren die, die sich in Israel aufhielten und dort arbeiteten. Wir wissen, dass viele Fremde in Israel waren. Im Alten Testament lesen wir von ihnen. Und über die Fremden heißt es in 3. Mose, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der Herr, euer Gott. Hier die gute Nachricht übersetzt Mitbürger sogar. Mitbürger, ein modernes Wort im Prinzip. Diese Fremdlinge waren Mitbürger. Es ist interessant, die Tora lehrt, der Fremde wird zum Nächsten. Sogar der Fremde zählt hier in diesem Vers, so wird es deutlich, als Nächster. Und das ist eine Herausforderung für den modernen Staat Israel. Israel, die die Aufgabe haben, die Tora in diese Welt zu bringen, Gottes Willen deutlich zu machen, der Fremde wird zum Nächsten. Ich persönlich denke, dass Israel heute weitestgehend im Sinne der Unabhängigkeitserklärung handelt. Es ist ja interessant, sobald ein Reissack umfällt in Israel, oder was für ein Sack, Reissack ist China, was wäre das in Israel? Avocados meinetwegen, ein Sack voll Avocados umfällt, steht das in den Medien. Das war heute erste Nachrichten. Dass es einen Bus gibt, zwei Buslinien, für einen für Palästinenser, einen für Juden. Ja, das ist die große Nachricht gewesen heute in den Medien, eine Zeit lang zumindest. Sobald Israel auch nur ein bisschen irgendwas tut in die Richtung, wird es sofort wahrgenommen und Leute schreien los. Während in vielen anderen Ländern und die EU genug zu tun hat, ihr eigenes Unrecht und damit erstmal aufzuräumen. Gucken Sie immer gleich mal woanders hin. Ich glaube trotzdem, dass Israel bemüht ist, im Geiste dieser Unabhängigkeitserklärung zu handeln. Und trotz allem, was gesagt wird, muss man doch sagen, Israel ist der einzige Platz unter der Sonne in diesem Sturmgebiet des Nahen Ostens. Wir waren bei den Nächsten, dann waren wir bei den Fremden, die Nächste werden. Wie ist es aber mit den Feinden Israels? Wie ist es mit denen, die den Glauben an den Gott Israels nicht teilen, nicht nur nicht teilen, sondern sogar gegen diesen Glauben gehen? die Feinde sind, die Gott hassen und sein Volk Israel verachten. Was ist mit ihnen? Und es ist interessant, die Feinde Israels wissen genau, dass das Volk Israel und Gott und der Gott Abrahams zusammengehören auf Ängste. Die Freunde Israels vergessen das vielleicht manchmal. Könnte sein. Die Feinde wissen das immer, dass das zusammengehört. Wir kommen mal hier zu Psalm 83. Es ist so ein aktueller Psalm, wenn man den liest, es ist erstaunlich. Dieser Psalm 83 ist kaum zu überbieten an Aktualität. Überschrieben ist der Psalm Gebet in Kriegsgefahr. Gott, schweig nicht länger, schau nicht so stumm und tatenlos zu. Sieh doch, wie deine Feinde toben, wie hoch sie den Kopf tragen, alle, die dich, Gott, hassen. Sie haben sich gegen dein Volk verschworen. Heimtückisch schmieden sie Pläne gegen uns, die wir unter deinem Schutz stehen. Auf, sagen sie, wir löschen Israel aus. Dieses Volk muss verschwinden und sein Name muss vergessen werden. Sie halten miteinander Rat, um ein Bündnis gegen dich, Gott, zu schließen. Und schnell sind sie ein Herz und eine Seele. Sie alle, die beschlossen haben, wir wollen Gottes Land erobern. Bis hierhin mal. Ist das nicht deutlich in diesem Psalm, wie die Feinde Gott hassen und gleich das Volk auch hassen? Sie hassen Gott und sagen, das Volk muss verschwinden, weil das Volk ein Stellvertreter Gottes ist. Sie hassen Gott in Vers 3 am Ende und in 5 heißt es, wir löschen Israel aus. Viele wollten das schon. Die Römer, ganz besonders 70 nach Christus, 125 nach Christus, nie mehr soll ein Jude dieses Land betreten. Wir nennen Israel um in Palästina, weil es nie mehr Israel heißen soll. Heute gibt es wieder einen Staat Israel dort. Die römischen Kaiser hätten sich das nie träumen lassen. Nie. Aber trotzdem, erstaunlich, Vers 6, wie schnell sie ein Herz und eine Seele sind, wenn es gegen Israel geht. Ich kann mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die Vereinten Nationen in New York sich nie so schnell ein Herz und eine Seele sind, wenn es Resolutionen gegen Israel gibt. Bis auf 2, die dagegen stimmen, USA und Mikronesien. Diese kleine Inselwelt dort im Pazifik, die stimmen meist dagegen. Deutschland enthält sich auch hier und da der Stimme. Sonst sind ihm sich oft ein Herz und eine Seele. Das Gleiche wiederholt sich, das steht schon hier in diesem Psalm. Was kann Israel tun? Wie sollte Israel aber reagieren gegen diesen Hass auf Gott und den Hass auf sich selbst? In Vers 14 heißt es dann, du mein Gott, lass sie davonwirbeln wie trockene Disteln, wie Spreu im Wind, die Feinde. Sei den Feinden wie ein Feuer, das den Wald verzehrt, wie eine Flamme, die Berge anzündet. Jage sie mit deinem Sturm, stürze sie in Panik durch deinen Orkan und so weiter. Bringe für immer Schmach und Schrecken über sie und lass sie in ihrer Schande zugrunde gehen. Sie sollen erkennen. Der letzte Vers, du Herr, unser Gott, du allein bist der Höchste in aller Welt. Du, mein Gott, so betet Israel weiter hier. Und wir sehen hier, wie die Not Gottes Volk in die Hände Gottes treibt. Aber es ist erstaunlich, der Wunsch für die Feinde ist nicht endgültige Vernichtung hier. Trotz allen Hasses betet das Volk nicht um totale Vernichtung, schon um Strafe, das sehen wir deutlich. Aber nicht um Vernichtung, sondern in Vers 19 steht, sie sollen erkennen. Wie sollen sie denn erkennen, wenn sie vernichtet werden? Nein, dieses Ganze soll dahin führen, dass sie erkennen, dass der Herr Gott ist. Die Frage ist, ist das nicht schon ein Anklang an das Gebet für die Feinde? Und kennen wir das nicht aus der Lehre Jesu? Jesus selber, der betet, geh nochmal dahin, jetzt bin ich zu weit vor, und wir kommen dahin, ein Segen zu sein, als Abrahams Kinder. Und es ist wirklich so, Jesus lehrt in Matthäus 5 von der Feindesliebe. Ich persönlich sehe aber in diesem Psalm das schon aufleuchten. Viele, die im Alten Testament lesen, so immer pauschal, sie nicht. Aber die da draußen, sage ich jetzt mal, die sagen, ach, das Alte Testament, das ist ein grausamer Gott, da ist nur Tod, Israel muss nur töten und überhaupt, im Neuen Testament haben wir einen ganz anderen Gott. Aber wenn ich diesen Psalm lese, das stimmt nicht. In diesem Psalm betet der Psalmist doch am Ende darum, dass auch die Feinde Gott erkennen sollten. Ein Ansatz für die Feindesliebe, denke ich. Und deswegen lehrt Jesus nichts Neues, aber er macht vieles deutlich, was in der Tora steht, weil er selber die lebendige Tora ist, Jesus. Deswegen hat ja hat Gott seinen Messias gesandt, seinem Volk, damit es noch deutlicher wird, was in seinem Wort steht. Und dann sagt Jesus, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich dagegen sage euch, liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger. Diese Worte können nur von Gott kommen. Keine andere Religion lehrt letztlich diese Worte, sondern nur die Bibel. Im Alten Testament und durch Jesus verstärkt natürlich für sein Volk und für uns alle im Neuen. Die meisten Rabbiner zur Zeit Jesu hätten nie erwartet, dass Gottes Worte so anschaulich werden könnten, indem der Ewige durch seinen göttlichen Messias selbst zu den Menschen kommen würde. Leider war es verboten, theologisch so zu denken, zur Zeit Jesu. Viele haben deshalb Jesus nicht verstanden. Nicht, weil es nicht in der Bibel gestanden hätte. Das steht ja im Alten Testament drin. Aber die Theologen haben das verboten, so zu denken. Und viele jüdische Menschen verstehen bis heute nicht, dass Jesus der Messias ist, weil es ihnen verboten wird, das zu denken und zu fragen. Jesus steht in einer Segenstradition. Und diese Tradition, diese Lehre Gottes Shalom, nicht nur zu seinem eigenen Volk, zu den Schafen im Stall, sondern auch zu den anderen Schafen aus dem anderen Stall, Johannes 10 zu tragen. Und der jüdische Messias ist der Segensträger anstelle seines Volkes. Und man kann auch sagen, Jesus wandelt in den Segensspuren Abrahams. Und wir müssen zurückgehen zu 1. Mose 12, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Segen zu sein für die Nachbarn, dass es zwischen Verheißung und Verpflichtung liegt. Wo Gott zu Abraham sagt, verlass deine Heimat. Vers 2, ich will dich segnen. Und Vers 3, alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Mal zusammengefasst. Und seit diesem Zeitpunkt stehen die Kinder Israels zwischen Verheißung und Verpflichtung, auch anderen gegenüber. Die Erwählung ist an Gottes Versprechen gekoppelt. Er wählt aus und rüstet aus. Er gibt seinen Segen. Es ist interessant, oder? Wenn wir diese Verse lesen, da steht eigentlich nur, dass Gott etwas tut. In der Luther-Übersetzung lesen wir, und du sollst ein Segen sein. Wenn wir das aber richtig hier übersetzen und auch die anderen Stellen noch nehmen, im 1. Buch Mose, wo von Gottes Bund mit Abraham die Rede ist, dann bekommt das eine andere Bedeutung. Dann bekommt das die Bedeutung, wie es hier übersetzt ist. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Dein Name soll benutzt werden in Segensformeln. Du seist gesegnet wie Abraham. Also könnte man sagen, eigentlich ist hier nur etwas von einem Versprechen die Rede, nicht von einer Verpflichtung. Gegenseitige Verpflichtungen gibt es gar nicht im Abrahamsbund. Sie kennen in Kapitel 17 die Stelle, wo Gott dann ein Opfer macht, Abraham in einen tiefen Schlaf fällt und Gott alleine durch dieses geteilte Tier hindurchgeht. Gott schließt den Bund allein. Der Segensbund mit Abraham ist und bleibt einseitig, unilateral. Er ist nur von einer Seite initiiert, von einer Seite verantwortet und garantiert. Wenn wir den Abrahamsbund nicht so verstehen, dann verstehen wir auch nicht, wie Gott mit Israel handelt in der Geschichte bis heute. Was Gott hier verspricht dem Abraham, das zieht er durch. Egal, ob satanische Widerstände da sind oder menschliche Pläne sich dagegen stellen, ist völlig egal. Gott zieht das durch. Und diese Souveränität lässt sich Gott nicht nehmen. Diesen Gnadencharakter des Abrahamsbundes, dieses Segensbundes wird deutlich, wenn wir eben das so übersetzen. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Nicht du sollst ein Segen sein, da muss Abraham ja wieder was tun. Abraham und seine Nachkommen sollen sich nicht verkrampfen, ein Segen für andere zu sein, sozusagen als Dank. Gott segnet und wir segnen weiter. Hier wird nicht etwas empfangen und dann weitergegeben. Übrigens, als ob Abraham und das Volk Israel in der Lage wären, Gottes Segen zu vermitteln. Wo hat denn Israel das überhaupt getan im Alten Testament? Die Propheten ermahnen doch immer wieder das Volk umzukehren. Eigentlich sagt Gott, ihr lästert, ihr werdet, was ihr tut, das führt zur Lästerung meines Namens, sagen die Propheten. Wo ist Israel wirklich ein Segen gewesen? Und trotzdem zieht Gott seine Geschichte durch, indem er das gibt, was er Abraham verspricht. Nachkommen, Land und Segen. Gott handelt in der Geschichte an seinem Volk und durch sein Volk zum Segen aller Nationen. Und das völlig unabhängig davon, ob Israel als Segensträger Gott nahesteht oder nicht. Ob das Volk Israel im Staat Israel heute an Gott glaubt oder nicht, ist völlig egal. Dafür ist Gott seinen Segen zu anderen Nationen bringt. Es ist nicht abhängig von Israel. Nämlich, wenn Gott sich abhängig machen würde von seinem Volk, wäre er auf verlorenem Posten. Und deswegen macht Gott immer weiter in der Geschichte. Egal, er erzieht sein Volk, er nimmt es immer wieder mit hinein. Es ist immer wieder ungehorsamer, Gott geht weiter. Gott macht sich nicht abhängig vom Menschen und seinem wankelmütigen Herz. Seine Gnade ist viel größer, ist unabhängig vom Menschen. Und dieser Bund ist so unabhängig wie der Bund am Kreuz, wo der Messias für Israel und für alle Nationen stirbt und das Heil vollbringt. Das ist so völlig unabhängig von Menschen. Ob Menschen glauben oder nicht glauben, gehorsam sind oder nicht, dieser Bund steht fest. Der neue Bund, den Jesus wirklich dort beschließt, das steht fest. So ist auch der Abrahamsbund. Israel als Volk Gottes hat menschlich gesehen anderen Nationen gar nichts voraus. Menschlich gesehen. Sie sind Sünder vor Gott. Und sind sie fehlerhaft. Und dass Gott dieses Volk erwählt, ein kleines Volk gegenüber größeren, und dass er sich mit diesem Volk so eins macht, das ist das Besondere. Aber man muss auch sagen, so erwählt zu sein, gesegnet zu sein, ist sehr schwer. Gesegnet zu sein heißt auch gezeichnet zu sein. Gott macht ein Zeichen in den Menschen hinein. Er versieht sein Volk mit einem Zeichen. Und wer so gezeichnet ist, der gehört zu Gott. Und das andere, das Interessante ist, die anderen identifizieren Israel immer mit Gott, weil sie von ihm gesegnet, gezeichnet sind. Sie tragen das Zeichen Gottes an sich. Und Israel kann sich als Volk Gottes, wo immer es lebt, nie aus dieser Beziehung herausstehlen. Junge Israelis, die kämpfen dafür, dass in ihrem Pass nicht mehr Jude steht oder jüdisch. Sie wollen, dass da steht Israeli. Sie wollen nicht in jedem Land dieser Erde als Jude identifiziert werden. Sie wollen, dass da drin steht Israeli. Was steht in ihrem Pass? Germany, Deutsch, steht nicht katholisch oder evangelisch oder altpietistisch oder freikirchlich. Das steht da gar nicht drin. Und im jüdischen Pass steht jüdisch drin. Das ist das einzige Volk, wo Religion und Staat so eng miteinander verknüpft sind. Junge Israelis wollen das nicht. Die wollen so sein wie andere. Die wollen einfach Israeli sein und nicht jüdisch. Weil jüdisch sein so ist ein Problem. Wenn ich jüdisch bin, dann hänge ich mit diesem Gott zusammen, der die Bibel gegeben hat. Und sowas glaubt man ja heute gar nicht mehr. Das geht ja nicht mehr. Aber auch die jungen Israelis und jüdischen Menschen können sich nicht herausstehlen aus dieser Beziehung. Es geht nicht. Der Segen bleibt, das Zeichen bleibt. Menschlich gesehen hat Israel keine Vorzüge, aber von Gott her betrachtet ja. Unter allen Nationen hat Israel eine Vorrangstellung. Nämlich sie hatten die Aufgabe bekommen, Gottes Licht in die Welt der Nationen hinauszutragen. Wir wissen aber auch, wie schnell Israel, weil es gezeichnet ist, auch gebrandmarkt wurde. Jedes Wort kommt auf die Waagschale, was aus Israel kommt. Jede Tat, wie ich schon erzählte, von diesen Buslinien, jede Tat wird scharf beäugt und besonders behandelt. Jeder Fehler, den Israel tut, der wiegt immer mehr, als wenn es andere Nationen tun. Wieso eigentlich? Und nicht nur einmal in der Geschichte haben die Feinde Gottes sein Volk wie Schlachtvieh behandelt, gebrandmarkt, nummeriert und verfolgt, getötet. Aber sie haben es nie vernichtet. Das Gegenteil ist der Fall. Vernichtet wurden oft die Feinde, die sich gegen Gott und sein Volk gestellt haben. Und nicht nur einmal in der Geschichte ist genau das geschehen. In 5. Mose, im Lied des Mose steht Folgendes. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und im Propheten Sacharja wird das aufgenommen aus der Tora, aus 5. Mose, da heißt es, denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer Israel antastet, piekst Gott ins Auge sozusagen. Es gibt noch eine andere Lesart an dieser Stelle. Die Elberfelder Bibel, Übersetzung weist darauf hin, es kann auch übersetzt werden, wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Also wer Israel antastet, piekst Gott ins Auge und damit sticht er sich selbst ins Auge. Ich denke, wenn wir die Geschichte sehen, dann ist es ein Wunder, dass es das deutsche Volk noch gibt, nach allem, was geschehen ist. Und wie steht es nun mit dem Gebot der Feindesliebe? Wie kann Israel heute praktisch ein Segen für andere sein? Ich komme damit jetzt zu Lande. Hier landen ja auch die Flugzeuge. Die sind hier schon, wenn die hierher fliegen, über ihnen sind die schon lange in der Anflugschneise drin. Da komme ich jetzt auch hin. Wie kann es sein, dass der Segen zu den Nationen kommt? Wie kann Israel ein Segen für die Nationen sein? Ich meine, es liegt nicht an Israel, sondern es liegt an den Nationen selber. Der Segen Gottes liegt verschlüsselt in der engen Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Nämlich in der Verheißung findet sich die Verpflichtung. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Darin liegt der Segen verschlüsselt. Nicht darin, dass Israel vorbildlich handelt und wir ständig mit dem Finger auf sie zeigen und korrigieren wollen. Das ist der Schlüssel zum Segen. Was können wir nun sagen zu dem Thema Israel und seine Nachbarn? Die politische Perspektive ist, Israel muss eine Balance halten zwischen dem Liebesgebot der Tora, der Feindesliebe, aber auch dem politischen und militärischen Schutz der eigenen Bevölkerung, wie auch seiner Feinde. Israel beschützt ja sogar seine Feinde. Sie behandeln die kleine Tochter des Hamas-Führers zum Beispiel in Israel. Sie behandeln viele Verwundete, Kriegsopfer aus Syrien und anderen feindlichen Nationen. Und ein weltlicher Segen wird sich für die anderen Nationen einstellen, wenn sie jüdischen Menschen gegenüber wohlgesonnen sind. Ich persönlich denke, wenn die anderen Länder offen wären, das wäre ein Paradies da unten mittlerweile. Israel würde das alles ausbauen. Hat doch genug. Geistlich gesehen, was können wir mitnehmen? Das Volk Gottes, jüdische Menschen, ob sie im Staat Israel leben oder in der Diaspora, egal wo, sind als Erbe des abrahamitischen Segens berufen, in der Gemeinschaft mit Gott Segensträger zu sein für alle Nationen. Ich denke, es ist eine Berufung, die sie oft selber nicht mehr kennen, die wir ihnen zurufen können. Wir, die wir aus den Heiden zum Glauben gekommen sind, können das dem erstgeborenen Volke zurufen immer wieder. Ihr seid eigentlich ein Segen. Ihr seid mit Gott verbunden. Und die Juden, die den großen Nachkommen Abrahams, wer ist der Nachkomme Abrahams nach dem Galaterbrief, der Nachkomme Abrahams, der Segensträger schlechthin, ist der Messias selber, Jesus von Nazareth, der Retter und König Israels. Die Juden, die ihn als Retter anerkennen, als Messias anerkennen, sie gehören zu diesem erlesenen Rest des Volkes Israel. Die messianischen Juden, die gläubigen Juden in Israel, sie sind berufen, ihrem Volk und allen Nationen das Evangelium weiterzusagen. Und wir mit ihnen zusammen. Die Gläubigen aus den Nationen kommen hinzu und bilden mit dem Volk Israel, das an Jesus glaubt, die eine Gemeinde. Und diese Gemeinde geht hinaus zu allen Nationen und verkündigt, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Amen.